Ja, preis dem Herrn. Wir haben letzte Woche zwei Menschen uns angeschaut, die etwas im Glauben erlebt haben, die im Glauben gehandelt haben, die herausgefordert worden sind. Wir haben von dem Mann gehört, der seinen besessenen Sohn zu Jesus gebracht hat. Wir haben von Petrus gehört, der auf dem Wasser gelaufen ist. Ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Situationen, die Menschen da erlebt haben. Wir haben gehört, dass der Heilige Geist in das Leben eines jeden Einzelnen von uns gekommen ist und uns davon überzeugt hat, dass es notwendig ist, an Christus zu glauben und ihm nachzufolgen. Er hat diesen Glauben in unserem Leben überhaupt erst möglich gemacht. Er wirkt an uns bei der Wiedergeburt. Und wir haben auch gehört, dass jeder von uns, der von Neuem geboren ist und der diesen Schritt gegangen ist, auch von Gott ein Maß des Glaubens empfangen hat. Also dass wir alle einen Glauben bekommen haben und dass wir uns nicht fragen müssen, habe ich Glauben oder habe ich keinen, sondern du hast welchen. Das sagt uns das Wort Gottes. Und wenn du hier sitzt, dann hast du Glauben von Gott empfangen. Und insofern stimmt es auch nicht, zu sagen, ja, manche haben Glauben, manche haben keinen Glauben. Das ist kein Schicksal, sondern es kann etwas mit unserem Glauben geschehen. Die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wir mit diesem von Gott gegebenen Glauben anfangen, was wir damit machen und wie wir damit umgehen. Und wir haben an dem Beispiel des Vaters, der seinen besessenen Sohn zu Jesus gegeben hat, gesehen, dass er einen Glauben hatte, aber dass es ihm an einem bestimmten Punkt mangelte. Deshalb diese Aussage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Hilf mir heraus aus den Bereichen, wo mein Glaube vielleicht schwach ist oder noch nicht so ausgeprägt ist. Und wir haben gesehen, wie Jesus da eingreift und wie Jesus ihm hilft. Wir haben bei Petrus gesehen, wie Jesus diesen Mann ergreift im wahrsten Sinne des Wortes. Und da, wo sein Glaube eine Delle bekommen hat, wo er auf dem Wasser ging und Wind und Wellen sah, wie er ihn ergriffen hat und wie er ihn deswegen nicht irgendwie verurteilt hat und hat gesagt, ja, Petrus, hast du Pech gehabt, sondern ihm herausgeholfen hat aus seinem Kleinglauben. Aber dieser Mann hatte Glauben, der hatte großen Glauben sogar, sonst hätte er nicht auf dem Wasser laufen können. Der Herr möchte, dass unser Glaube wächst. Er möchte, dass unser Glaube sich entwickelt und zunimmt. Und das Schöne ist, er hat auch dafür die Voraussetzungen geschaffen. Und ich möchte heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und uns so einige Zusammenhänge über den Glauben verdeutlichen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir ein klares Verständnis haben, was Glaube eigentlich ist. Dass das nicht nur so eine nebulöse Geschichte ist und ja, ich glaube, aber ich weiß auch nicht recht wie und was und wie das alles zusammenhängt, sondern Gott hat uns diese Dinge gegeben, damit wir sie praktizieren, hat uns Glauben gegeben, damit wir ihn praktizieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, wie Glaube funktioniert. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und euch so drei Punkte nochmal darstellen. Also keine Sorge, du kriegst heute keine theologische Vorlesung, aber so ein bisschen will ich euch herausfordern, mitzudenken und euch da so hinein zu vertiefen. Das Wort Gottes beinhaltet solche starken Schätze. In der Woche, wo ich mich damit beschäftigt habe, bin ich wieder ganz neu begeistert gewesen, mich mit diesem alten Thema, was ja jeden von uns anbetrifft, was jedem von uns gilt, mich nochmal neu damit zu beschäftigen. Was ist eigentlich Glaube? Und wenn du dich schon mal mit Menschen unterhalten hast, dann ist dir bestimmt schon mal folgende Formulierung untergekommen. Du redest mit jemandem über deinen Glauben, über Jesus, über die Gemeinde vielleicht und dann sagt diese Person zu dir, ja, das mit dem Glauben, das ist so eine Sache, weil Glauben heißt ja nicht wissen. Habt ihr das schon mal gehört? Ihr habt das schon ganz oft gehört. Ja, Glauben heißt ja nicht wissen. Und da möchten wir natürlich gleich widersprechen, ne, und sagen, nee, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Glauben heißt Wissen. Ich glaube an Gott, weil ich der festen Überzeugung bin, dass er da ist. Das steht für mich nicht in Frage. Ich wache nicht jeden Morgen auf und frage mich dann so, oh, ist Gott real? Existiert existiert Gott wirklich oder habe ich mir das gestern nur eingebildet, dass ich muss nicht immer wieder von neuem anfangen, mir irgendwas zusammenzubasteln, sondern ich weiß, Gott ist real und für mich steht nicht in Frage, dass er da ist und ich muss auch nicht denken, naja, das kann man auch nicht so genau wissen, ob Gott da ist oder nicht. Nein, ich weiß es, weil wir ihn erleben können. Und ich glaube an die Verheißung der Bibel und du sicherlich auch, weil wir wissen, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht und weil wir vieles von dem schon erfahren haben und erlebt haben. Und diese Aussage, Glauben heißt nicht wissen, hat ja letztendlich eigentlich nur was mit dem Gebrauch in unserer Sprache zu tun, mit dem Gebrauch des Wortes Glauben in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. So, ja, ich glaube, dass es morgen regnen wird. Ne? Ich weiß es nicht genau, aber könnte sein. Oder ich glaube, der Bus kommt gleich. So. Oder ich glaube, es ist 11:15. So. Ne? Wir benutzen dieses Wort Glauben eigentlich in einer biblisch gesehen unschönen Art und Weise. Und da hat das Wort Glauben tatsächlich mehr die Bedeutung von einer Annahme oder von einem Nichtwissen. Aber biblischer Glaube ist was ganz anderes. Aber lass uns das noch ein bisschen weiter anschauen. Interessant ist nämlich, und das könnt ihr auch alle bestätigen, dass eigentlich alle Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, egal ob an irgendeine Religion gläubig oder nicht gläubig, dass wir alle eigentlich ganz anders handeln und dass wir eigentlich sehr viel im Glauben tun. Und dass der Glaube irgendwie zu unserem Leben als Menschen so ganz natürlich dazugehört. Und da musst du gar nicht weit schauen. Freund von mir, der Christian, der ist Steuerberater in Berlin. Einige von euch haben ihn hier erlebt bei meiner Einführung. Er hat ein Grußwort gesagt, er ist Steuerberater, er ist Unternehmer. Und er hat mal zu mir gesagt, weißt du was, Kai, die gläubigsten Menschen, die ich kenne, sind Unternehmer. Und ich sage, wie meinst du das, Christian? Was willst du damit sagen? Ja, sagt er, guck mal, die machen eine Marktanalyse. Die stellen einen Finanzierungsplan auf. Die beschäftigen sich mit ihrer Materie. Dann investieren sie Geld und sie glauben fest daran, dass ihre Investition eine Rendite hervorbringen wird. Er sagt, wenn das nicht Glauben ist, was dann? Also zugegeben, sie haben natürlich bestimmte Parameter, sie haben eine bestimmte Erfahrung, es gibt Kennzahlen, sie wissen, wie haben sich andere Unternehmen entwickelt und bei mir könnte es genauso sein. Aber in letzter Konsequenz handeln sie astrein und glasklar im Glauben. Sonst würden sie diese Investitionen nicht tun, sonst würden sie sagen, nee, ich, keine Ahnung, ich mache irgendwas anderes. Der Fischer fährt mit seinem Boot raus in dem festen Glauben, dass er da draußen Fische oder Krabben oder Gummistiefel oder sonst was finden will, was immer er fischen will, ja. Sonst würde er das nicht tun. Und wenn du an die Bushaltestelle gehst, dann tust du das im Glauben, oder? Dann tust du das in dem festen Glauben und in der Überzeugung, dass der Bus zu der im Fahrplan beschriebenen Zeit auch kommen wird. Ansonsten würdest du dich da nicht einfach an irgendeine Straßenecke stellen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal mit einem Kumpel eine Reise unternommen nach Griechenland. So mit Rucksack sind wir losgeflogen und dann auf die Fähre gegangen und dann sind wir so mit Rucksack von Insel zu Insel gezogen. Das ist schon etwas über 30 Jahre her. Und das Busnetz auf den griechischen Inseln, das war so ein bisschen, na sagen wir mal, unorthodox. So, da war vieles irgendwie nicht so ganz klar und es war irgendwie nicht ganz absehbar, ja, fährt da überhaupt ein Bus oder nicht. Und dann waren wir in einem kleinen Dorf da an der Küste und da war auch gar nicht mehr viel los, nicht viele Touristen und wir waren da und wollten dann weiterziehen und dann haben wir geguckt, ja, gibt es hier überhaupt eine Bushaltestelle, fährt hier überhaupt ein Bus, keine Ahnung, nichts zu sehen. Dann sind wir in den Laden gegangen zu unserem Vermieter, da wo wir uns ein Apartment gemietet hatten und der sagte, ja, ja, da fährt ein Bus und wir sagten, okay, wo fährt er denn? Na da. Wo? Na da vorne, auf dem Platz. Aha, okay. Kein Schild oder nur so eine verrostete Gurke, ich weiß es nicht mehr. Kein Fahrplan, nichts. Ja, haben wir gefragt. Und wann fährt der Bus? Ja, spricht jemand aus Erfahrung. Ja, so vielleicht 9. Und wir haben gesagt, was heißt vielleicht 9? Ja, so 9:30, 9:30. Der fährt schon. Geht mal 9:30 dahin und setzt euch dahin an den Platz und wartet ab. Und dann sind wir im Glauben, und das war wirklicher Glaube, im Glauben an diesen Platz gegangen, haben uns dahin gehockt und haben auf den Bus gewartet. Und was soll ich euch sagen? Der kam tatsächlich. Irgendwann, ich weiß nicht mehr wie viel Uhr, Aber er kam und so wurde unser Glaube also belohnt. Aber ihr seht, wir haben rein im Glauben, wir haben auf das Wort dieses Mannes hin geglaubt und sind zur Bushaltestelle gegangen. Und ganz viele von uns handeln tagtäglich auf die eine oder andere Weise im Glauben. Stimmt's? Der Landwirt sät im Glauben sein Saatgut aus, weil er davon überzeugt ist, dass es Frucht bringen wird. Natürlich, er hat eine Erfahrung. Er hat vielleicht die Erfahrung von Generationen. Sein Vater war Landwirt, der Opa war Landwirt, der Urgroßopa war Landwirt und alle haben gesagt, Junge, du musst im März anfangen oder wann auch immer. Ich bin kein Landwirt, sorry, wenn es nicht stimmt. Aber er tut es im Glauben und er weiß eigentlich nicht genau, was dabei herauskommen wird. Also das sind so die praktischen Aspekte. Dann gibt es einen Bereich, der ebenfalls ganz viel mit Glauben zu tun hat. Auch die Psychologie beschäftigt sich mit Glauben. Also nicht mit biblischem Glauben, sondern mit einer anderen Art von Glauben. Unsere innere Einstellung, das, was uns als Mensch innerlich prägt und unsere Lebenshaltung, ist ganz oft ganz stark von sogenannten Glaubenssätzen geprägt. Also Glaubenssätze haben nichts mit biblischen Aussagen zu tun, so ich glaube an Jesus oder ich glaube an den Vater, ich glaube an den Heiligen Geist, sondern sie bezeichnen eine unbewusste innere Überzeugung, die jeder von uns hat, jeder, eine unbewusste innere Überzeugung, die einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unser Denken und unser Handeln hat. Jeder von uns wird von solchen sogenannten Glaubenssätzen bestimmt und bewegt. Ich will euch mal ein paar einfache Beispiele geben. Die sind jetzt sehr platt. In Wirklichkeit ist es ein bisschen diffiziler und so weiter. Und Psychologen, Coaches beschäftigen sich mit der Frage, wie kann man hinderliche Glaubenssätze eigentlich verändern. Aber es gibt so ganz klassische Sachen. Zum Beispiel, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Wer kennt den Ausspruch? Schuster, siehst du alle. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, also der Schuster soll nicht mein Auto reparieren oder meine Zähne füllen oder sowas, ein Gebiss anfertigen, sondern der soll bitte bei dem bleiben, was er gelernt hat. Das stimmt. Aber was eigentlich dahinter steht, ist die Aussage, Junge, sieh zu, dass du nur das machst, was du beherrschst. Sieh zu und geh kein Risiko ein. Wage nichts Neues. Und Menschen, die so einen Glaubenssatz in sich verankert haben, das ist auch manchmal gar nicht so offensichtlich, die so einen Glaubenssatz in sich verankert haben, die leben auch so. Die gehen keine Risiken ein, die wagen nichts Neues. Immer wenn irgendwas Neues in ihrem Leben passiert, dann kommt da so pling, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach's nicht zu doll, ja? Bleib bei dem, was du kennst. Geh keine Wagnisse, keine Abenteuer, nichts Neues ein. Das ist jetzt zugegeben recht platt, aber um euch das zu verdeutlichen, wie Glaubenssätze funktionieren. Und dem liegt ein starker Glaube zugrunde. Das sind vielleicht Dinge, die haben uns unsere Eltern eingetrichtert, eingebläut. Das sind vielleicht Dinge, die haben schon immer in unserer Gemeinde, in unserer Familie so existiert. Das sind Dinge, die haben schon immer so in der Familie einen Konsens gefunden. Vielleicht lebt die ganze Familie nach diesem inneren Glaubenssatz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder auch noch schön, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das stimmt. Es gibt auch Menschen, die leben umgekehrt. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Die kommen dann vielleicht nicht so auf den grünen Zweig. Also da ist natürlich schon eine Wahrheit dabei. Aber wenn du das als einen prägenden Glaubenssatz in deinem Leben verankert hast, dann wirst du Mühe haben, freie Zeiten, Urlaub, was auch immer zu genießen. Weil du dich immer fragst, habe ich genug gearbeitet und darf ich jetzt das Vergnügen eigentlich genießen? Verstehst du? Das sind so Mechaniken, die da ins Wirken kommen und die uns in unserem Leben hindern. Aber das sind ganz starke Glaubenssätze, ganz starke Glaubensaussagen, die unser Leben beeinflussen und in eine bestimmte Richtung treiben. Und ich sage es nochmal, Coaches, Psychologen beschäftigen sich mit diesen Fragen, wie kann man solche hinderlichen Glaubenssätze eigentlich loswerden? Da kommen Leute und sagen, du, immer wenn eine Herausforderung in meinem Leben ansteht, in bestimmten Situationen, wenn ich vor meinem Chef stehe oder wenn ich irgendwie nach irgendwas gefragt werde, dann geht in mir immer so ein Programm los, dann ist immer wieder das Gleiche, dass ich merke, ich bin festgehalten, gehindert, ich komme irgendwie nicht richtig vorwärts, es ist mir unangenehm, es fällt mir schwer, ich will das eigentlich nicht, was ist das? Und ganz oft liegen solche Glaubenssätze dem zugrunde. Geld verdirbt den Charakter. Steht sogar schon in der Bibel, ne? Habe ich euch erwischt. Irrtum, das steht nicht in der Bibel. Geld verdirbt nicht den Charakter. Wir sehen ganz oft, das ist auch so ein Glaubenssatz übrigens, wir sehen ganz oft bei Menschen, die plötzlich reich und wohlhabend werden, dass ihre unschönen Charaktereigenschaften zum Vorschein kommen. Ne? Die Bibel sagt sehr klar was dazu, dass schnell erworbener Gewinn sowas wie eine Pest ist, weil es was mit Menschen macht. Aber nicht Geld verdirbt den Charakter. Ich sag dir, der Charakter war schon vorher verdorben, bevor das Geld gekommen ist. Und es ist ganz klar, wenn Menschen plötzlich zu Reichtum kommen und ihr Charakter ist nicht ausgebildet, ist nicht ausgereift, dann kommen die negativen Dinge zum Vorschein, einfach weil das Geld Dinge ermöglicht. Du hast plötzlich Macht über Menschen. Du kannst dir Menschen, ihre Leistungen, kannst dir Zuneigung, kannst dir Dinge kaufen, kannst dir Anerkennung kaufen. Du fährst den dicken Sportwagen oder trägst dein Gucci-Täschchen oder was auch immer du gerade brauchst oder hast und stöckelst in den Louboutin durch die Husumer Innenstadt. Das macht was mit Menschen und das hat eine Auswirkung und das bringt leider die negativen Aspekte unseres Charakters zum Vorschein. Und Geld verdirbt nicht den Charakter. Der Charakter war vorher schon schief und krumm. Geld bringt es nur zum Vorschein. Aber wenn du so einen Glaubenssatz in dir hast, dann kann es sein, dass du niemals auch eine Erwartung an, das spielt dann auch hinein in unser christliches Leben, eine Erwartung an Gott zum Beispiel hast, dass er dich auf besondere Weise, auf überfließende Weise versorgen kann. Weil du immer denkst, ja, Geld verdirbt ja meinen Charakter, aber Gott möchte, dass mein Charakter in Ordnung ist. Deswegen Geld, ja, habe ich nicht. Bleibt außen vor. Ich möchte nicht, dass mein Charakter verdorben wird. In Wirklichkeit ist es so, dass der Herr, der Heilige Geist, immer in unserem Charakter arbeitet und da, wo Dinge zum Vorschein kommen, uns auch gerne korrigiert und uns hilft. Aber Menschen, die mit so einem Glaubenssatz leben, die werden vielleicht nie irgendeine Art von finanziellem Wohlstand oder sowas erreichen. Also diese und ähnliche innere Überzeugungen bestimmen unser Leben maßgeblich. Und an diesen Beispielen und auch an den praktischen Beispielen sehen wir, dass Glauben in unser aller Leben und in unser aller Alltag mit einem Überzeugtsein und einer konkreten Erwartung zu tun hat, viel mehr als mit einem Nichtwissen oder Mutmaßen. Jeder von uns, auch jeder, der nicht Christ ist, ich sage es nochmal, handelt täglich im Glauben. Und das zeigt mir auch, und das finde ich so schön, das zeigt mir aber auch, dass Gott den Menschen für den Glauben angelegt hat. Ja, das hätte ja auch ganz anders sein können. Nein, er hat uns für den Glauben angelegt und er hat uns dafür bestimmt. Und somit ist auch der Glaube an Gott überhaupt nichts Exotisches oder Komisches oder Ungewöhnliches, sondern ganz normal. Ich glaube, das ist ganz normal, dass wir als Menschen an Gott glauben sollen. So hat Gott uns einfach gemacht. Und das sehe ich an solchen praktischen Beispielen und weil wir alle genauso leben. Und wir Menschen sind dazu bestimmt, im Glauben zu leben und zu handeln. Und wenn dann jemand sagt, ich kann nicht glauben, hast du bestimmt auch schon mal gehört, nee, ich kann nicht glauben, dann kannst du ihm antworten, doch, du kannst glauben. Du praktizierst deinen Glauben ja jeden Tag und dann kannst du ihm einige Beispiele geben und ihm helfen, seinen Glauben auszuweiten, auszubreiten auf den Glauben an Gott. Und zu sagen, das ist ganz einfach. So wie du zur Bushaltestelle gehst, so wie du zu deiner Arbeit gehst und erwartest, dass dein Arbeitgeber dein Gehalt auf dein Konto überweist und glaubst, dass er das auch tun wird, so kannst du auch an Gott glauben. Es ist ganz normal, ganz einfach, ganz leicht. Und das fasziniert mich und begeistert mich so. So, jetzt ist die Frage, was sagt die Bibel zum Glauben? Und es gibt eine Bibelstelle, die eine direkte Definition zu diesem Thema ist. Die einzige so klare und direkte Definition im Hebräerbrief finden wir. Die Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Das ist toll, sich mal so diese ganzen Kapitel im Zusammenhang durchzulesen, weil da ganz viel über Glaube die Rede ist und über die Glaubenshelden und wie Glaube funktioniert. Und diesen einen Aspekt möchte ich euch heute weitergeben. Hebräer 11, Vers 1. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein oder ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Hebräerbrief gibt uns hier eine Klarstellung darüber, was Glaube eigentlich ist. Und ich habe mich gefragt, woher kommen denn die Dinge, die wir als Christen hoffen? Dieses eine Verwirklichung dessen, was man hofft, oder ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wo kommen denn diese Dinge her, die wir hoffen? Wo kommen die Dinge her, die man nicht sieht? Und diese Frage liegt eigentlich ganz klar auf der Hand. Woher kommen diese Wirklichkeiten, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können, die aber trotzdem real sind und existieren? In Bezug auf den biblischen Glauben ist hier die Rede von Hoffnungen und Realitäten, von Wirklichkeiten, die ihren Ursprung in der geistlichen Welt haben, im Reich Gottes haben, bei Gott selber haben und die ihre Grundlage im Wort Gottes und in den Verheißungen Gottes haben und nicht in irgendwelchen menschlichen Dingen, menschlichen Hoffnungen, menschlichen Glaubensgerüsten. Also das ist irgendwie ganz klar. Die Bibel sagt, es geht hier um Dinge, die vom Himmel kommen. Da kommen auch einige Beispiele dazu. Es geht um Dinge, die aus dem Reich Gottes kommen. Man kann ja an allerlei glauben. Man kann an menschengemachte Philosophien oder Religionen glauben. Aber wir glauben an den allmächtigen Gott und haben eine Grundlage darin. Und als Beispiel für dieses Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, nennt uns der Hebräerbrief dann im selben Kapitel zum Beispiel Abraham und Mose. Lass uns das auch noch kurz anschauen. Da wird zum Beispiel über Abraham Folgendes gesagt. Hebräer 11, ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Nur er kennt die Geschichte. Gott redete zu Abraham und sagte, du, ich habe was Großes mit dir vor, pack deine Sachen und zieh um. Aber wohin? Geh einfach. Und Abraham handelte im Glauben. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Und dann ging es weiter. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was für eine starke Aussage. Abraham wurde von Gott aufgefordert, loszugehen, ohne zu wissen, wohin er kommt. Dann hat er verstanden, okay, Gott möchte, dass ich hier siedle, dass ich mich hier ansiedle, zusammen mit meiner Familie. Und dann heißt es, also er erwartete nicht nur ein irdisches Erbe, nicht nur eine irdische Leitung und Führung durch Gott, sondern hier steht, er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, das himmlische Jerusalem. Das heißt, er schaute bis hinein in die unsichtbare Welt, bis hinein in den Himmel. Und er hat etwas verstanden und hat verstanden, dass wenn Gott redet, wenn er spricht, dann muss ich diese Dinge tun und umsetzen und ich kann mich darauf verlassen, dass es passt und wird und stimmt. Und im Laufe seines Lebens hat er andere Glaubensherausforderungen erlebt. Aber hier lesen wir, wie bei Abraham dieser Glaube funktioniert hat. Und dass sein Glaube nicht nur eindimensional war, nicht nur auf das Diesseits gerichtet, sondern, ich sag's nochmal, bis hineinreichte in den Himmel und in die Dinge, die da kommen würden. Preis dem Herrn. Er handelte aufgrund eines inneren Überführtseins, aufgrund seines Nichtzweifels an geistlichen Realitäten, an Dingen, die er nicht sah. Er sah es in seinem Geist und das ist der springende Punkt. Und dann Hebräer 11, Vers 27 ist die Rede von Mose. Springen wir ein paar Verse weiter vor. Hebräer 11, Vers 27, da steht, durch Glauben verließ er, also Mose, Ägypten und fürchtete die Wut des Königs, des Pharaos, nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Hier haben wir es wieder, geistliche Realitäten, Dinge, die wir mit unseren physischen Augen nicht wahrnehmen können. Mose zog aus auf das Wort des Herrn hin mit dem ganzen Volk und er fürchtete den Pharao nicht und er dachte sich, ja, Gott wird sich schon irgendwie darum kümmern, ich glaube Gott. Und er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren, als sähe er Gott. Mose handelte genauso wie Abraham aufgrund eines inneren Überführtseins von geistlichen Realitäten, die er mit den physischen Augen nicht sehen konnte. Und so richtet und fokussiert sich unser Glaube ganz allein auf Gott und auf geistliche Realitäten und nicht auf Menschen oder natürliche Umstände. Und deswegen, um nochmal auf das Sehen zu sprechen zu kommen, ist es auch unsinnig, wenn Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ich glaube nur, was ich sehe. Erstens stimmt es nicht. Ganz viele Leute glauben ganz viel, was sie nicht sehen. Habe ich vorhin dargestellt. Kenneth Hagin bringt immer dieses schöne Beispiel. Es ist ganz lustig. Er sagte so, ja, er hat dann auch öfter mit Menschen gesprochen und die haben gesagt, du Kenneth, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann fragt er sie, hast du ein Gehirn? Ja. Kannst du es sehen? Nein. So. Okay, das ist jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung, aber ganz witzig, ganz witzig. Also Tatsache ist, wenn du es mit deinen physischen Augen sehen kannst, dann musst du es nicht mehr glauben. Ne? Dann ist es nämlich schon da, dann ist es überflüssig, was zu glauben. Es wäre richtiger zu sagen, ich glaube nur, was ich mit meinen geistlichen Augen sehen kann. Ich glaube nur, was ich in meinem Geist wahrnehmen kann. Geistliche Dinge können wir nur mit den Augen des Geistes und unseres Herzens wahrnehmen. Ich habe gerade gesagt, dass wir nicht an irgendeine menschengemachte Philosophie oder Religion glauben, sondern an den ewigen, allmächtigen Gott, der zuverlässig und treu ist. Und der Hebräerbrief veranschaulicht uns an anderer Stelle noch einmal diese ganze Sache, indem er beschreibt, wo unser Glaube herkommt und wo der Ursprung unseres Glaubens ist. Und er sagt in Kapitel 12 in den Versen 1 und 2 Folgendes über Jesus. Da geht so diese Aufforderung an uns, dass wir, da wir nun so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, also zum Beispiel Mose und Abraham, von denen wir gerade gehört haben, dass wir die leicht umstrickende Sünde ablegen sollen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und hier wird noch einmal im Hebräerbrief ganz deutlich dargestellt, dass unser Glaube in letzter Konsequenz seinen Ursprung in Jesus hat und auf Jesus hinzielt, dass er ganz eng mit der Person Jesu verbunden ist. Er ist der Initiator unseres Glaubens. Durch sein Werk am Kreuz hat er den Glauben überhaupt erst möglich gemacht für uns neutestamentliche Gläubige und hat unserem Glauben ein Ziel gegeben. Und gleichzeitig ist er auch der Vollender des Glaubens, nämlich derjenige, der unseren Glauben entwickelt, vervollkommnet und abrundet. Und dann verstehen wir auch, wieso der Mann mit dem besessenen Jungen ausrufen konnte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus vervollkommnet, komplettiert, rundet und entwickelt unseren Glauben ab. Er möchte, dass unser Glaube wächst und er geht mit uns in diesem Prozess vorwärts. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so ist unser Glaube keine nebulöse Sache, sondern bezieht sich sehr konkret auf die Person Jesu und hat etwas mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen und auch noch einmal zu betonen. Es geht bei unserem Glauben an Christus nicht nur darum, dass wir oberflächlich an etwas glauben, sondern dass wir mit dem Glauben, in den Glauben hineingehen, dass wir in die Person Jesu, ich will es mal so sagen, hineingehen, dass wir unseren Glauben, unser Leben ganz eng mit der Person Jesu verbinden. Und wir glauben nicht einfach nur an irgendetwas, also ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube an den Weihnachtsmann, ich glaube an Gott, sondern das, was hier mit Glauben gemeint ist, geht viel tiefer und viel intensiver in unser Leben hinein und hat so viel mit unserem Herz und mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Und unser Glaube muss sich insofern auch auf einer anderen Ebene bewegen. Wenn Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, dann hat das was mit ihm als Person zu tun und mit meiner Beziehung zu ihm. Dann geht es nicht darum, dass wir nur irgendwelche Glaubenssysteme glauben, selbst noch nicht mal Dinge, die wir in der Bibel lesen und sie oberflächlich als wahr oder richtig annehmen, sondern, ich sage es nochmal, es hat mit unserem Herzen zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir als Person im Glauben etwas tun. Und das möchte ich euch zum Schluss noch weitergeben, weil das so ein schöner Zusammenhang ist. In Apostelgeschichte 20, Vers 21 lesen wir, nicht nur dort, aber Ich nehme es mal als Beispiel, Apostelgeschichte 20, Vers 21, da spricht Paulus und er sagt, ich habe sowohl den Juden als auch den Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Also er beschreibt hier seine Tätigkeit als Apostel, als Missionar und er sagt, ich habe allen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, diese Buße zu Gott, also die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Das Interessante ist, der griechische Text hier sagt eigentlich etwas anderes. Und ich habe gedacht, Mann, ist das Haarspalterei jetzt oder so? Nee, ich glaube, es ist schon wichtig, das zu verstehen. Im griechischen Urtext steht Folgendes: Ich habe sowohl den Juden als auch den Griechen die Buße zu Gott und den Glauben hinein in unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Und diese Bibelstelle ist ein Beispiel dafür, was mit wirksamem Glauben eigentlich gemeint ist. Unser Heil, unsere Erlösung kommt nicht durch den Glauben an Jesus Christus, das heißt an seine Existenz, also das gehört auch dazu, wir müssen schon glauben, dass er da ist und existiert, sondern durch einen Glauben, der in Jesus Christus und in sein Heil hineinführt. Und das ist noch etwas anderes als nur die äußerliche Bejahung von religiösen, von mir aus christlichen Zusammenhängen. Jetzt machst du sagen, Mann, das ist Haarspalterei, ich bin nicht hergekommen, um mir irgendwelche theologischen Wortstudien anzuhören. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir diesen Punkt gut verstehen und dass wir etwas damit machen. Dass wir nicht nur das jetzt als nette intellektuelle Herausforderung sehen, sondern dass wir etwas dafür machen. Das ist keine theologische Spitzfindigkeit oder irgendwie eine Beschäftigung für Leute, die sonst keine Probleme haben, sondern das hat sehr wohl und sehr intensiv etwas mit uns und unserem Herzen zu tun. Ich will dir noch ein Beispiel dafür geben. Vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, wann das war, in den USA gab es eine Konferenz und der Sprecher sprach genau über diesen Zusammenhang. Über den Unterschied, an etwas zu glauben oder in etwas hinein zu glauben. Und da war ein Geschäftsmann bei diesen Veranstaltungen, das fand in einem Hotel statt, und er war ganz begeistert von diesem Zusammenhang. So, ja, nicht nur an etwas glauben, sondern in etwas hinein glauben. Und er kam dann da aus dem Gottesdienst und das fand, wie gesagt, in einem Hotel statt. Und er wollte auf sein Zimmer. Und damals war das so, dass in guten Hotels, in teuren Hotels, die Aufzüge von Personal bedient wurden. Ne? Also das waren sogenannte Liftboys. Die waren denn da und drückten dann für dich den Knopf. Also unten, um den Aufzug zu rufen, musstest du drücken, aber im Aufzug wurde dann gedrückt. Und also der Geschäftsmann holte den Aufzug, der Liftboy öffnete die Tür, er stieg ein, fragte, wo wollen Sie hin, und fuhr auf sein Stockwerk. Und unterwegs erzählte er dem jungen Mann von dieser Erkenntnis, die er da gewonnen hatte in dem Gottesdienst. Dass es nicht reicht, nur an etwas zu glauben, sondern dass wir für unsere Erlösung, unser Heil in Christus hinein glauben müssen. Und der junge Mann war so ein bisschen ungehalten und sagte so, ja, ich bin auch Christ und so weiter, aber was soll diese Haarspalterei, ob an oder in hinein, das ist doch alles das Gleiche, lassen Sie mich in Ruhe damit. Also der war so ein bisschen pampig und wollte nicht mit diesen Dingen irgendwie weiter belästigt werden. Am nächsten Tag ging die Veranstaltung weiter, es gab wieder einen Gottesdienst und der Geschäftsmann fuhr nach dem Ende des Gottesdienstes, wollte er wieder in sein Zimmer rauf und er drückte auf den Knopf, holte den Aufzug und wieder stand derselbe Liftboy im Aufzug und der Geschäftsmann blieb vor dem Aufzug stehen. Und der junge Mann sagte, kommen Sie doch bitte rein. Und der Geschäftsmann sagte, nein, das brauche ich nicht. Er sagte, wie meinen Sie das denn? Ja, sagte er, ich glaube an diesen Aufzug. Ich glaube, dass das ein ganz wunderbarer Aufzug ist, tolles Stück Technik. Ich glaube, dass Sie in der Lage sind, den Aufzug perfekt zu bedienen und dass er mich auch auf mein Zimmer, auf meine Etage bringen wird, wenn Sie den richtigen Knopf drücken. Das glaube ich alles. Und dann sagt der Liftboy, ja, aber Sie müssen auch einsteigen. Sonst werden Sie morgen noch hier stehen und Sie werden niemals auf Ihre Etage und in Ihr Zimmer kommen. Und der Geschäftsmann schaute den jungen Mann an, stieg ein und fuhr mit ihm auf die entsprechende Etage und erklärte ihm unterwegs, was es mit diesem Glauben, der in das Heil Christi hineinführt, zu tun hat und dass es sehr viel mehr ist, als nur an etwas zu glauben. Und ich glaube, dass das auch für uns die Herausforderung ist und auch das Geschenk Gottes und wo er unseren Glauben entwickeln möchte, dass wir nicht nur vor etwas stehen bleiben, sondern dass wir ganz bewusst in diese Dinge, in diese Glaubensinhalte hineingehen. Dass wir uns nicht nur von außen Sachen anschauen und sagen, oh, wie schön und ich glaube das und das ist so toll, sondern dass das auch zu unserer Erfahrung wird und dass wir in diese Dinge hineingehen. Und ich glaube, das, dabei möchte uns der Herr helfen. Das bedeutet es, unseren Glauben zu entwickeln. Das bedeutet es, unseren Glauben wachsen zu lassen. Und dann braucht es diesen Schritt, diesen mutigen Schritt, so wie Petrus aus dem Boot, so wie der Geschäftsmann in den Aufzug hinein, zu fragen, Herr, was möchtest du, welchen Schritt soll ich gehen? In welchem Bereich meines christlichen Lebens möchtest du, dass ich diesen Schritt tue? Und Reinhold Olonska, der Altpräses des BFP, unseres Bundes, schrieb in Bezug auf Errettung und Erlösung Folgendes dazu, was mich eigentlich ein bisschen traurig gemacht hat, aber was das nochmal verdeutlicht. Er sagt, die große Not unserer sogenannten Christenheit ist, dass ca. 90% ihrer Anhänger irgendwie an Christus glauben, aber sie sind nicht in Christus. Sie stehen draußen, sie glauben irgendwie an Erlösung, aber sie sind nicht in der Erlösung. Und ich sage es noch einmal, das ist es, was der Herr in unserem Leben verändern möchte. Vielleicht bist du in einigen Bereichen deines Lebens schon drin, bist du schon eingestiegen oder ausgestiegen, je nachdem. Aber in anderen Bereichen merkst du vielleicht, ja, da ist die Herausforderung, das fällt mir schwer. Da stehe ich vielleicht auch so ein bisschen davor, voller Ehrfurcht und vielleicht auch voller Angst und traue mich nicht, so da hineinzugehen. Der Herr ermutigt uns und fordert uns heraus, einen Schritt im Glauben zu tun. Und das, ich sage es nochmal, das mögen ganz unterschiedliche Dinge sein. Sei es das Thema Heilung. Wir werden uns jetzt als Gemeinde auch mehr noch damit beschäftigen. Das braucht einen Schritt im Glauben. Und vielleicht hast du schon erste Schritte getan und hast gebetet, hast vielleicht auch Heilung erlebt, aber du spürst, oh, der Herr möchte auch mit mir persönlich weitergehen. Dann musst du einen Schritt tun, musst du weiter hineingehen, ihn fragen, Herr, was konkret soll ich tun? Wie konkret stellst du dir das vor? Was sagt das Wort Gottes darüber? Was hat das mit mir zu tun? Das sind Schritte hinein in etwas, um es ergreifen zu können. Und lass uns nicht draußen davor stehen bleiben und sagen, oh, wie schön, und uns daran erfreuen, sondern bewusst und im Glauben und mit der Hilfe des Herrn hineingehen. Und dafür möchte ich einfach noch zum Schluss beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns Glauben gegeben hast, Herr. Herr, keiner von uns kann sich den Glauben selber nehmen, auch nicht produzieren. Danke, Herr, dass du Glauben in uns bewirkt hast, Herr, und dass du uns ein Maß des Glaubens gegeben hast, Herr, und dass du uns jetzt so ermutigst und herausforderst, im Glauben vorwärts zu gehen und weiterzugehen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass Glaube auch nicht kompliziert ist, sondern dass das einfach ist, ganz einfach ist, Herr. Dass jeder Mensch auf diesem Erdboden Glauben praktizieren kann. Und Herr, dass du die Möglichkeit und alles, was notwendig ist, geschaffen hast. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Herr, für uns als ganze Gemeinde, aber auch für uns persönlich, Herr, du kennst ja die Herausforderungen, an denen wir stehen. Herr, ich bitte dich, noch einmal ganz besonders, Herr, dass du uns hilfst, diesen Schritt im Glauben zu gehen, Herr. Dass wir in den Aufzug hineintreten, Herr. Dass wir aus dem Boot aussteigen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt konkret zu Einzelnen redest, Herr. Wo dieser Schritt ist, wo er nötig ist, Herr. Wo wir uns noch mal ganz neu mit Glaubensinhalten beschäftigen sollen. Wo die Herausforderungen sind und wo du sagst, komm, ich habe was Neues für dich vorbereitet. Herr, bitte hilf uns, Herr, dass wir nicht nur davor stehen und das alles bewundern, so schön das auch ist, Herr, sondern dass wir mutig sind und hineingehen und die Dinge ergreifen. Herr, ich danke dir dafür und ich danke dir. Und ich habe noch so den Eindruck, das will ich dir auch noch sagen, für manchen sind es große Schritte und für andere sind es kleine Schritte. Zu manchem sagt der Herr, ich möchte, dass du einen großen Schritt nimmst, ein wirkliches Wagnis eingehst mit mir, ich bin ja mit dir. Und zu anderen sagt der Herr, ich möchte, dass du nur einen kleinen Schritt gehst. Das, was ich schon lange zu dir gesagt habe. Da, wo ich dich schon lange ermutigt und herausgefordert habe. Ein kleiner Schritt. Tu das einfach. Mach's einfach. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und du wirst sehen, dass dein Glaube wächst und zunimmt. Dass dein Glaube für andere Dinge zunehmen und wachsen wird. Ja, danke, Herr. Das empfangen wir. Das wollen wir. Wir preisen dich dafür. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns zum Schluss noch ein gemeinsames Lied singen und auch nochmal persönlich darauf antworten.